Hallo und herzlich willkommen beim Känguru-Podcast. Heute sprechen wir über ein Thema, das Millionen von Frauen betrifft und trotzdem viel zu selten und viel zu wenig ernst genommen wird. Und zwar das Thema Endometriose und Adenomiose. So, sehr schwierige Wörter. Und dafür habe ich mir nämlich eine Frau zu Gast eingeladen. Und zwar, die ihre Geschichte seit Jahren schon sehr offen teilt. Anna Adamyan. Herzlich willkommen, Anna.
Hallo.
Anna, du bist 29 Jahre alt, Model und Influencerin. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Ich weiß, irgendwie trubeliger Alltag, aber jetzt sitzen wir hier im Zoom. Und haben quasi, hast uns jetzt quasi so einmal Zeit gegeben, ein Zeitfenster gegeben, um über deine Geschichte und über diese wichtigen Themen zu sprechen. Auf Instagram berichtest du ja sehr ehrlich über deinen langen Weg mit Endometriose und darüber, wie schwer es auch war, deinen größten Wunsch, so hast du es auch immer wieder selber gesagt, ne, zu erfüllen. Mutter zu werden. Genau. Und jetzt seit diesem Frühjahr sprichst du auch darüber, dass du gerne ein zweites Mal Mutter werden willst. Und das ist leider nicht so leicht, wie wir uns das alle immer irgendwie wünschen. Richtig?
Ja, genau. Seit dem Sommer spreche ich darüber, weil wir da auch den Entschluss gefasst haben, dass wir den Weg nochmal gehen wollen, ein zweites Kind zu bekommen. Und gerade ist tatsächlich noch ausstehend, ob wir den Weg überhaupt gehen dürfen. Und deshalb sind wir noch gar nicht so recht in einer Kinderwunschbehandlung oder in der künstlichen Befruchtung, weil wir aktuell noch gar nicht wissen, ob es darauf überhaupt hinauslaufen wird, ja.
Und morgen steht die große OP an, habe ich gesehen.
Genau, also es ist keine große OP, es ist einfach ein Eingriff, aber die hat halt eine große Bedeutung, weil
Ja, so.
ich da halt eben dann eine Tendenz bekomme oder auch ja den aktuellen Zustand meiner Gebärmutter, weil es da jetzt einfach nicht so gut aussah in den letzten Monaten, ob wir einen Kryotransfer, das bedeutet, wir haben noch zwei Embryonen eingefroren, das klingt immer irgendwie so makaber, aber das ist halt einfach so, ne? Also die werden halt wirklich kryokonserviert, also eingefroren und da haben wir noch welche auf Lager durch unsere ganzen künstlichen Befruchtungen und den Weg davor. Und ja, jetzt bin ich aktuell sehr aufgeregt und auch ein bisschen angespannt, weil ja, wie du schon erwähnt hast, so der Kinderwunsch ist nicht immer ein leichter Weg, sicherlich sehr unterschiedlich und individuell. Es gibt natürlich auch Frauen und Paare, da klappt es schneller, bei anderen dauert es länger, so wie bei mir leider. Bei anderen wiederum klappt es vielleicht auch nie, ne? Das wissen wir am Ende des Tages leider ja nicht.
Und genau, die OP steht morgen an, ne?
Genau, ja.
Oder der Eingriff, so, ne?
Ja.
Vielleicht magst du was zu den Themen Endometriose und oh, das ist auch so unfassbar schwer auszusprechen, finde ich. Und es betrifft so viele Frauen. Also so, genau, und Adenomiose. So, kannst du vielleicht was dazu sagen, was da passiert oder was das ist?
Also erstmal sind Endometriose und Adenomiose komplett alleinstehende Erkrankungen. Deshalb würde ich das jetzt ungern in einen Topf werfen, weil früher galt die Adenomiose so ein bisschen als Unterform oder Form der Endometriose. Mittlerweile gilt sie halt als alleinstehende Erkrankung. Es ist halt so bei der Endometriose, das ist gebärmutterschleimhautartiges Gewebe. Es sind, kann man sich vorstellen, als Tumore, Herde, Verwachsungen, Zysten. Und die können halt tatsächlich im ganzen Körper ansiedeln. Sei es an der Gebärmutter, in der Gebärmuttermuskulatur ist dann Adenomiose oder an den Eierstöcken, Eileiter, im Douglasraum, also Bauchfell, Bauchraum, am Darm, im Darm, an den Nieren, Lunge, Blase. Also es ist wirklich so, dass die Endometriose relativ weit streuen kann und da dann halt eben sehr individuell zu Beschwerden führen kann. Also das kann von Periodenschmerzen anfangen. Es kann aber auch sein, dass das zyklusunabhängige Schmerzen sind. Also zum Beispiel einfach so Schmerzen random im Zyklus, Schmerzen beim Eisprung, beim Geschlechtsverkehr, bei gynäkologischen Untersuchungen, Blasenprobleme, Darmprobleme in Form von Durchfälle, Verstopfung, Schmerzen, die zur Ohnmacht führen, depressive Verstimmung, Rückenschmerzen, Magenprobleme, Übelkeit, Intoleranzen.
Und das alles, also davon sind, habe ich nachgelesen, 8 bis 15% aller Frauen im gebärfähigen Alter betroffen. Das finde ich den Hammer. Also
Ja,
das.
genau. Ja, hier so im Schnitt jeder zehnte Mensch, jede zehnte Frau. Ja, schon.
Ja.
Also es ist schon sehr viel und die Dunkelziffer ist wahrscheinlich noch viel höher, weil ja immer noch viele nicht aufgeklärt sind, ne? Also es ist mittlerweile besser geworden. Früher, wenn ich überlege, ich war 13 Jahre alt, da habe ich den Verdacht der Endometriose bekommen. Da konnte niemand was mit diesem Wort anfangen. Ich bin jetzt 29, also das ist schon echt lange her. Und auch als ich meine Diagnose bekam, da war ich 19 Jahre alt. Da war das auch noch so eine Rarität. Ich habe damals schon gemodelt und auch Social Media gemacht, so wie man es da halt machen konnte. Da war es noch nicht so eine große Plattform wie jetzt. Und da hat man nirgendwo was dazu gelesen. Und das Problem ist ja auch so ein bisschen, dass die Symptome, die ich gerade auferzählt habe, und das sind noch nicht mal alle Symptome, ja auch so allgemeine Symptome zum Teil sind, ne? Und man die deshalb, glaube ich, auch teilweise schwerer greifen kann. Ich meine, klar, so signifikante Symptome wie Schmerzen beim Geschlechtsverkehr, Periodenschmerzen, die zur Ohnmacht führen oder auch generell Unterleibsschmerzen, die zur Ohnmacht führen. Das sind natürlich alles sehr signifikante Symptome. Das hat aber nicht jeder Betroffene. Also ich meine, das ist halt irgendwie, diese Range ist halt sehr groß und es kann alles sein, muss aber auch nicht sein. Es gibt auch viele Betroffene, die einen unerfüllten Kinderwunsch haben und dann random erfahren, dass sie Endometriose haben. Also das kann von bis sein. Bei mir war es so, dass der Schmerz mich zur Diagnose geführt hat. Bei anderen ist es der Kinderwunsch. Es gibt auch wirklich immer wieder Geschichten, wo Betroffene eine Blinddarm-OP haben und auf einmal haben sie auch Endometriose danach, ne?
Ja, okay.
Das bedeutet nicht, dass man den Schmerz nicht spürt oder dass der Schmerz nicht da ist, aber es wird ja auch mittlerweile oder leider immer noch anders dargestellt. Das heißt immer noch, dass Schmerzen normal sind. Und es ist halt nicht normal, ne? Also Periodenschmerzen, die irgendwie dazu führen, das sagt meine Ärztin aus Berlin, die Professor Dr. Mexner hat mir das mal gesagt, weil ich habe sie irgendwann mal gefragt, weil mich haben immer so viele bei Social Media gefragt, ja, woran merke ich das denn? Und dann kann ich ja nur von mir sprechen. Dann habe ich sie mal gefragt, so, ob man irgendwie was sagen kann. Und dann meinte sie, ja, dass Schmerzen und Symptome, die so stark sind, dass sie eine Betroffene daran hindern, zur Arbeit zu gehen oder zur Schule zu gehen oder Verabredungen absagen oder dass man den Alltag nicht führen kann, sei es einkaufen zu gehen, Staubsaugen, was auch immer es ist, das ist nicht normal und das sollte auch nicht so hingenommen werden. Und das finde ich ist eigentlich ein ganz guter Satz oder ein ganz guter Leitfaden dafür zu merken und auch für sich selbst zu gestehen, das muss ich nicht aushalten. Das ist nicht normal, weil das bekommt man ja suggeriert immer noch, ne? Periodenschmerzen sind normal. Das ist alles die Psyche, das ist Stress oder was auch immer. Bei mir war es, ich bin das Scheidungskind, das Aufmerksamkeit gesucht hat. Und ich war halt auch schon immer sehr dünn. Da war auch irgendwie damals klar, ich habe einfach eine Essstörung. Ich habe einfach Bauchschmerzen, weil ich zu wenig esse oder kotzen würde und was weiß ich, was ich mir nicht alles anhören musste in meiner Jugend. Und es ist natürlich dann auch sehr schwierig, dann irgendwie auf den eigenen Körper zu hören, wenn man so von allen auf Seiten irgendwie was anderes mitbekommt und ja auch teilweise immer noch leider ansässige GynäkologInnen die Diagnose nicht stellen oder die Betroffenen nicht darauf aufmerksam machen, ne?
Was kann ich denn jetzt tun? Also meine Tochter hat unfassbare Periodenschmerzen und ne, ich würde dann sagen, okay, das ist jetzt nicht mehr in einem normalen Maß. Dann gehe ich zu der ersten Frauenärztin, die sagt, ja, das gucken wir uns jetzt mal an. Oder was sind die Schritte? Also was kann ich als Mutter tun oder als Vater tun, um mein Kind da zu unterstützen?
Also in erster Linie zuhören und ernst nehmen und einfach keinen Schmerz abschreiben oder irgendwie nur beurteilen, weil das vertuscht irgendwie nur das eigene Körperbild. Ich liebe meine Mama vom ganzen Herzen wirklich, aber dadurch, dass ich mich meine ganze Jugend rechtfertigen musste, vor allem in diesem Pubertätsalter, was so prägend ist, habe ich heute noch ein Problem damit, dass ich immer den Drang habe, mich für alles zu rechtfertigen, weil ich das Gefühl habe, Symptome oder mein Schmerz wird nicht gesehen, weil ich das ja nicht nur da erfahren musste. Meine Mutter ist immer mit mir zu allen Ärzten gegangen, aber klar, die haben dann immer alle gesagt, es ist alles gut, obwohl ich den Verdacht irgendwann sogar hatte von meiner Gynäkologin. Und natürlich als Mutter glaubt man ja auch irgendwo den Ärzten. Ich glaube auch, also mittlerweile jetzt, wo ich selber Mama bin und wo ich älter geworden bin und mich immer mehr damit beschäftigt habe, kann ich auch verstehen, dass es vielleicht schwierig war für meine Mama und vor allem auch für meinen Papa. Meine Eltern sind halt geschieden. Ich habe bei meiner Mama gewohnt, mein Papa auch gar nicht so oft gesehen, dass es schwierig ist, das zu greifen. Und dann klar ist da so eine Fachperson, die da jahrelang studiert hat. Ja, wen glaubt man dann mehr? Also kann ich nachvollziehen. Man will ja auch irgendwie nicht, dass das eigene Kind krank ist. Ich glaube, das kommt auch noch hinzu. Aber mir hätte das noch mehr geholfen, wenn man einfach mal das anerkannt hätte. Und in meinem Fall war halt damals eben das Problem, dass die Gynäkologin gesagt hat, das könnte Endometriose sein. Ich bin aber noch viel zu jung. Und man würde die Diagnostik, das war damals eben auch noch 100% einfach nur Bauchspiegelung, würde man in meinem Alter nicht machen. Und das hat sich natürlich heute geändert. Und dann ist der erste Schritt, definitiv zur Gynäkologin zu gehen oder Gynäkologin und das anzusprechen. Und mit dem Wissen, was man jetzt hat, würde ich auch als Mama oder als Papa direkt das Wort Endometriose in den Raum werfen und das fürs Kind übernehmen und fürs Kind versuchen, stark zu bleiben. Und selbst wenn der Gynäkologe oder die Gynäkologin, sagen wir jetzt einfach mal die Gynäkologin, dann sagt, nee, das glaube ich nicht, würde ich als Elternteil immer weiter versuchen, für mein Kind einzustehen, die Symptome auch zu erzählen und darum bitten, an ein Endometriosezentrum zu überwiesen zu werden. Das ist halt immer mit einer Überweisung, die muss auch leider in der Regel von einem Gynäkologen kommen, also Hausarzt oder Hausärztin reicht da nicht. Und wenn die Person immer noch abwimmelt und die Schmerzen bestehen bleiben, würde ich den Gynäkologen einfach halt auch wechseln. Das ist natürlich eine Prozedur, aber am Ende ist das ja auch ein bisschen die Verantwortung des Elternteils, für das Kind einzustehen. Und ich hatte Glück, dass ich das damals aber für mich selber getan habe und dass ich da dieses Selbstbewusstsein hatte, das zu tun. Aber das haben ja auch einfach nicht alle. Also es ist ja auch so ein bisschen einfach Charaktersache, ne? Und Typsache. Ich habe das immer noch. Ich mache das immer. Aber das ist ja nicht bei jedem Menschen so.
Aber was ist denn dann der Weg? Also wenn ich jetzt dann in dieses Endometriosezentrum gehe oder, ne, also du sagtest jetzt gerade, es ist jetzt nicht immer nur diese Bauchspiegelung. Gibt es jetzt auch andere Wege, um das festzustellen?
Also es kann grundsätzlich auch ertastet werden. Und es gibt auch die Möglichkeit, Endometriose im MRT im Ultraschall zu sehen. Mittlerweile werden, soweit ich weiß, bildgebende Verfahren auch als anerkannt, sorry, gerade MRT. Aber in der Regel war früher halt der erste Schritt die Bauchspiegelung, aber auch um das zu entfernen alles, ne? Aber das ist mittlerweile, hat sich der Leitfaden und alles auch so ein bisschen verändert. Und man muss natürlich auch sagen, dass nicht jede OP auch jedem Betroffenen hilft. Zum Beispiel hat mir das reine Entfernen gar nicht so intensiv damals geholfen, weil ja auch dadurch irgendwie neue Vernarbungen entstehen. Es ist ja wie mein Muttermal am Hals, es wurde weggeschnitten. Man sieht ja immer noch eine kleine Narbe. Das sehe ich, das kann ich behandeln. Oder meine Kaiserschnittnarbe kann ich mit Pflastern und Salben und Co. behandeln. Aber innerliche Narben sehen wir ja auch nicht. Und der Trend von diesem vielen Operieren geht in der Endometriose-Szene definitiv auch zurück.
Das finde ich total spannend, weil ich war tatsächlich vor 3 Monaten mit meiner fast 16-jährigen Tochter oder vor einem halben Jahr war ich nämlich bei der Frauenärztin, weil sie auch unfassbare Schmerzen hat und auch echt dann komplett ausfällt. Und
Oh nein.
genau, und dann war ich nämlich mit ihr bei der Gynäkologin und die hat gesagt, ja, das muss man jetzt erstmal beobachten. Und ja, und dann ist es halt eine Bauchspiegelung, aber das macht man jetzt irgendwie nicht. Da würde ich jetzt wirklich erstmal abwarten. Das ist wirklich O-Ton vor 3 Monaten gewesen, ne?
Krass.
Ja, und ich dachte so, ich habe mich da jetzt auch gar nicht so reingearbeitet, ne? Und ich dachte so, krass, also Bauchspiegelung, das wollen wir natürlich alle nicht, ne? Deswegen finde ich das spannend, dass du das sagst. Also es gibt mittlerweile andere Wege.
Naja, es ist halt immer noch also auch Abwägungssache, was man möchte, ne? Möchte man diesen pathologischen Befund zum Beispiel, also ich habe das damals auch gebraucht, dass ich wusste, okay, das ist wirklich Endometriose. Und damals war es halt eben auch wichtig, als Diagnoseform das zu haben, also wirklich auch bürokratisch gesehen, ist auch, na, alles ja auch teilweise echt schwierig. Meine Endometriose-Betroffene werden auch so oder so wenig unterstützt, muss man einfach leider ehrlich sagen. Aber gerade zum Beispiel in einem Endometriosezentrum, würdest du dorthin gehen, würdest du merken, das ist ein himmelsweiter Unterschied. Und da will ich gar nicht ansässige GynäkologInnen jetzt schlecht reden, aber die haben die Zeit nicht. Die haben ihre Sprechstunde, die rechnen die ab. Und das sind dann vielleicht 10 Minuten Sprechstunde. In 10 Minuten Sprechstunde kann man all diese Symptome und die Beschwerden und das Leid von Betroffenen, das kann man gar nicht wiedergeben. Guck mal, wir reden jetzt schon 20 Minuten. Wie schnell vergeht die Zeit? So. Und in der Endometriose-Sprechstunde nehmen die sich in der Regel 1 bis 1,5 Stunden pro Patient Zeit. Das ist natürlich dann auch leider der Fall, dass man lange wartet. Also einige haben halt wirklich auch so ein Jahr lang Wartezeit. Das ist natürlich blöd. Das ist irgendwie auch kacke. Aber ich kann das immer nur empfehlen, das irgendwie in Kauf zu nehmen, weil das ganz anders ist. Die sind ganz anders auch geschult. Die gucken ganz anders auf den Ultraschall. Die gucken auf ganz, ganz anders auf die Stellen. Der Ultraschall ist auch unangenehm. Da wird hier und da ein bisschen gedrückt. Das Abtasten ist wesentlich intensiver. Es wird vorher so eine Art Schmerzkatalog durchgegangen. Es werden alle Symptome miteinander besprochen. Und dann wird ja auch der Weg besprochen. Also es ist total individuell. Die einen machen ein MRT, die anderen nicht. Die anderen haben
Aber es
vielleicht dann auch
gibt.
wirklich, ja, das MRT gibt es ja schon Ewigkeiten, ne? Ob und wie man da dann die Endometriose sieht, ist dann eine andere Sache. Bei mir hat man das früher nie gesehen, nur in der Bauchspiegelung. Also das ist halt irgendwo leider das Tückische an der Endometriose, aber es wird auch mittlerweile oder auch schon früher, und ich weiß, dass es immer sehr kritisch gesehen wird, oft auch erst in Erwägung gezogen, die Endometriose hormonell zu therapieren. Das ist natürlich die Pille, die keiner mehr sehen will. Und ich verstehe das auch. Hormone sind blöd, Hormone haben Risiken, und das ist auch richtig, dass darüber aufgeklärt wird. Aber es ist halt auch Fakt, dass Erkrankungen wie Endometriose davon profitieren können. Ich habe das nie, aber ich kenne so viele in meinem Umfeld, die durch die Pille in Langzeiteinnahme, also sprich, dass man wirklich auch nicht blutet, wirklich profitieren, die klar vielleicht ein bisschen Nebenwirkungen haben, aber die dafür viel, viel, viel weniger Beschwerden und Symptome haben. Und das ist ja ein Abwägen. Und dieser Prozess dauert natürlich auch. Dann hat man leider auch einige Arzttermine, und da muss man sich darum leider kümmern. Man muss Dinge ausprobieren, und das gehört leider irgendwo auch ein bisschen dazu. Also es ist nicht so, dass man ins Endometriosezentrum geht, da mit einem Rezept rauskommt und dann gesund ist, ne? Also die Endometriose ist chronisch, und da muss man sich leider dann auch ein bisschen mit beschäftigen. Deshalb gibt es keinen Weg A, weil das einfach komplett darauf ankommt, wie das Gespräch auch ist und wie der eigene Umgang damit auch ist.
Jetzt hast du gerade gesagt, die Pille ist eine Behandlungsmöglichkeit. Gibt es da auch andere Behandlungsmöglichkeiten?
Also generell hilft oder kann es natürlich helfen, wenn die Herde und Verwachsungen und Zysten, was auch immer man hat, entfernt werden. Das ist aber wirklich super individuell. Dann eben die Pille im Langzeitzyklus, aber auch komplementäre Medizin, davon bin ich zum Beispiel auch der Fan, oder dass man wirklich mittlerweile wird auch immer eher eine multimodale Schmerztherapie angewandt. Also dass man wirklich guckt, dass man aus jedem Bereich, den man irgendwie hat, sei es Heilpraktika, Osteopathie, Physiotherapie, Medikation, also auch, ne, gerade mit chronischen Schmerzen, das ist ja leider auch das Problem, das brennt sich halt ein. Deshalb sind das chronische Schmerzen, und die Schmerzen sind ja auch leider da, dass man da behandelt wird, aber eben auch hormonell. Das ist ja auch ein bisschen so die Frage, was man selber möchte. Viele Betroffene möchten das einfach nicht mehr, kann ich auch verstehen. Gerade die im Kinderwunsch ist nochmal eine andere Thematik. Und auch die künstlichen Wechseljahre werden super oft eingesetzt, sowohl bei der Adenomyose als auch bei der Endometriose. Da bin ich ja auch gerade seit 3 Monaten drin. Ist natürlich nicht angenehm, aber ich war schon immer ein Fan davon, alles zu probieren. Ich war damals auch in der Reha. Auch die Möglichkeit gibt es, in eine Endometriose-Reha zu gehen. Und habe da geschaut, was tut mir eigentlich gut? Was sind so kleine Stellschrauben, an die ich, sag ich mal, schrauben und drehen kann und gucken kann, was irgendwie einen positiven Effekt auf mich hat. Auch Ernährung, auch zum Teil Sport. Also alles, was irgendwie so auch so ein bisschen das eigene Gefühl verbessert. Ich will jetzt nicht sagen, Sport heilt Endometriose, um Gottes Willen, das tut es nicht, ne? Nichts heilt die Endometriose. Sorry, das ist leider so. Aber irgendwie für sich selbst zu schauen, was einem gut tut. Und das kann alles sein. Das ist leider auch ein sehr langer Weg. Deshalb kann man einfach nicht sagen, okay, nur die Pille. Und das ist das, was viele Betroffene halt stört, weil man das halt immer noch hört und immer noch mitbekommt, dass so die Pille als Alleinstellungsmethode empfohlen wird. Und das ist sie halt einfach nicht mehr, ne?
Und jetzt nur ein bisschen mit Blick auf die Uhr würde ich gerne nochmal auf deine eigene Geschichte zurückkommen. Also du hast gesagt, mit 13 war es das erste Mal quasi, wo dann so das Wort Endometriose im Raum stand. Und wie ging das dann bei dir weiter?
Ich habe mit Ende 11 meine Periode damals bekommen
Hm.
und die war unglaublich stark. Also wirklich, ich habe damals einfach schon geblutet wie ein Schwein. Ich sage das jetzt einfach so. Und hatte total die Schmerzen. Ich konnte damals auch nicht zur Schule gehen, kein Schulsport. Und dann ist meine Mama mit mir zum Hausarzt gegangen und der hat dann gesagt, das sind halt Unterleibsschmerzen, müssen zum Gynäkologen, weil ich habe das halt so als Bauchschmerzen deklariert. Und ich sage das auch immer wieder, weil in dem Alter, deshalb ist es so wichtig, dass Eltern einstehen, es ist so schwer, man lernt gerade erst den Körper kennen, das zu deklarieren. Und dann war ich halt bei der Gyn und dann war ich halt so, ja, Anfang 13 und die hat den Verdacht geäußert, eben mit der Aussage, ich sei eigentlich aber noch viel zu jung dafür. Es könnte das aber sein. So, und so ging ich dann eigentlich 6 Jahre durch die Welt, bin immer wieder zur Gynäkologin gegangen, habe recht früh die Pille genommen. Damals hat es auch ganz gut geholfen. Irgendwann einfach nicht mehr. Ich habe damals schon Schmerztagebuch geführt, habe mich super viel informiert und dann, als ich mit 18 Jahren fürs Model nach Berlin gezogen bin, da habe ich mich dann ein bisschen schlau gemacht und bin dann an ein Endometriosezentrum gekommen oder bin auf eines gestoßen und bin dann mit Anfang 19 Jahren operiert worden. Und da hatte ich dann die Diagnose Endometriose. Und das ist eigentlich so meine Endo-Geschichte. Und seitdem bin ich an Bauchspiegelung dreimal operiert worden. Und weil wir eben dann einen Kinderwunsch hatten und der Weg sehr lang war, war der Fokus dann halt auch sehr lange auf den damals noch unerfüllten Kinderwunsch. Weil ich natürlich nicht die Pille nehmen kann und gleichzeitig eine künstliche Befruchtung machen kann. War dann halt der Fokus so ein bisschen woanders, natürlich immer mit Blick auf die Endometriose, weil die ja eben auch Part von dem Ganzen leider war. Ja, mit 21 Jahren war ich noch in der Reha. Das tat mir damals sehr gut, auch obwohl ich da sehr Angst vor hatte, irgendwie so 3 Wochen sich mit sich selbst zu beschäftigen, war irgendwie eine ganz komische Vorstellung und auch so in dem Alter, also ja, da hatte ich irgendwie einfach gar keinen Bock darauf, aber ich habe das dann gemacht und es tat mir sehr, sehr, sehr gut. Also ich habe da sehr viel Frieden mit meinem eigenen Körper irgendwie schließen können.
Und der Weg dann von dem Moment ab, als dein Kinderwunsch da war, bis zu deinem Sohn, hat ja dann auch lange gedauert, ne? Du hattest 11 künstliche Befruchtungen und 2 Fehlgeburten, über die du auch offen gesprochen hast, ne? Oder über die du auch offen sprichst.
Genau, ja.
Und wie ist das denn für dich, also quasi so als Influencerin, diese Themen anzusprechen? Fällt dir das leicht oder ist es schon auch so, dass du denkst, so, puh, nee, es fällt mir nicht leicht, es ist aber wichtig oder was ist da dein Antrieb?
Damals fiel es mir noch schwerer, weil damals einfach niemand über diese Themen gesprochen hat. Und ich will mich immer nicht so darstellen, als war ich die Einzige, aber ich war es halt einfach leider zu dem damaligen Zeitpunkt. Und ich würde sagen, mittlerweile, wenn man solche Themen anspricht, fällt man viel weicher, weil es viele tun. Aber ich komme aus einer Zeit, da wurden die Himmel noch rosa gefärbt und da war Social Media eine ganz andere Bubble. Und da haben so wenige über ernste Themen gesprochen, außer vielleicht eine Luisa Dellert, von der ich ganz viel damals gezogen habe. Die war für mich wirklich wie so ein Vorbild, ist sie auch heute noch. Und mich das total motiviert hat, irgendwie über meine eigenen Themen zu sprechen. Unabhängig davon, dass mir die Aufklärung an sich wichtig war, weil ich ja gemerkt habe, wie wenig Wissen in unserer Gesellschaft dahingehend ist und wie oft ich auf Vorurteile gestoßen bin, die mich dann ja wiederum auch verletzen. Und gleichzeitig eben auch dieses ständige Verstecken von chronischen Schmerzen oder auch von einer künstlichen Befruchtung, die wirklich schwer ist zu verstecken, oder auch immer so zu tun, als wäre alles okay, obwohl man irgendwie gerade eine Fehlgeburt erlebt. Das war für mich ehrlicherweise ziemlich krass und das habe ich irgendwann auch einfach nicht mehr ausgehalten. Das war dann der Beweggrund. Am Anfang hatte ich irgendwie schon Angst, aber als ich da so drin war, oder auch jetzt, ist es für mich so, als würde ich, das wäre, ist so wie mein Online-Tagebuch und ich kriege ja immer noch Nachrichten, dass Leute das nicht verstehen. Ne? Warum muss man über sowas sprechen? Ja, musst du nicht, darf ich tun und mir tut das voll gut. Und immer wenn dann früher welche gesagt haben, ja, jetzt spricht die da schon wieder drüber, jetzt klappt das bestimmt nicht, weil das ist Stress oder keine Ahnung, für mich ist das kein Stress. Für mich persönlich ist das wirklich mehr Stress, in die Kamera zu grinsen und sagen, ey, mir geht's voll gut und ach, alles ist so toll und ich bin so glücklich, als irgendwie ehrlich zu sein, dass dem halt gerade mal nicht so ist, weil wenn wir ehrlich sind, geht es den meisten so. Gerade auch irgendwie so mit den ganzen Geschehnissen in unserer Welt, also unabhängig von den eigenen Päckchen, die wir tragen, egal wo man hinhört, also ich finde so Realität ist einfach unglaublich wichtig. Und es darf einem halt auch schlecht gehen mal. Und deshalb fällt mir das nicht mehr schwer. Das Einzige, was mir manchmal schwer fällt, wenn halt wirklich so wirklich dumme Kommentare kommen. Oder dass ich mittlerweile auch einfach gezielt gucke, was teile ich. Ne? Also wenn das das ist, was mich gerade akut einfach zu sehr belastet. Oder ich weiß, ich kann da mit diesem Feedback gerade nicht umgehen, dann teile ich das auch nicht. Also ich bin sehr kontrolliert in dem, was ich tue. Nicht im Sinne von, es ist gescriptet oder so, sondern ich weiß, bis zu welcher Grenze ich gehe und welche ich nicht überschreite. Und deshalb funktioniert das für mich gut.
Und du schützt dich selber. Und das Wichtige finde ich, oder das Großartige finde ich, dass du so ehrlich bist. Weil ganz
Dankeschön.
viele Menschen dir folgen, auch viele junge Mädchen, und du da einfach echt nochmal den Blick öffnest, ne, und sensibilisierst. Und ich finde eh, also, ne, viel mehr Ehrlichkeit auf Instagram würde uns allen wahnsinnig gut tun. Also von daher vielen, vielen Dank für deine Arbeit.
Dankeschön.
Jetzt würde ich dir noch eine abschließende Frage stellen, und
Ja.
dann genau, und zwar, was wünschst du dir von Ärztin, Schule und der Gesellschaft? Ist vielleicht auch so ein bisschen eine rhetorische Frage, aber du hast jetzt den Raum, du hast den Raum, dir jetzt was zu wünschen.
Ist jetzt so viel. Also von Ärzten würde ich mir natürlich wünschen, dass die noch mehr auf Betroffene eingehen. Und ich glaube, dahingehend würde ich mir wünschen, dass Ärzte einfach auch anders abrechnen dürfen, dass die einfach andere Möglichkeiten bekommen, Betroffene mehr zuzuhören, weil das ist leider wirklich ja nicht nur, also sicherlich auch manchmal Desinteresse, aber ist ja eben, da steckt ja ein Konstrukt hinter, was man nicht kennenlernt oder nicht versteht, wenn man sich nicht vielleicht mal mit denen unterhält. Und dadurch, dass ich eben aufkläre, habe ich diese Möglichkeit bekommen, diese Infos zu bekommen. Und das hat meinen Blickwinkel tatsächlich auch verändert, ne? Dann würde ich mir wünschen, dass in Schulen gerade so im Pubertätsalter einfach viel mehr sensibilisiert wird für Periodenschmerzen. In der Schule wird immer beigebracht, wie wir verhüten sollen, aber dass
Das
sowohl
stimmt.
Frauen als auch Männer auch unfruchtbar sein können, ist irgendwie so leider nie Thema. Und das finde ich ganz schwierig, weil man denkt irgendwie immer nur, es gibt diesen einen Weg und es gibt leider ja viel mehr Wege. Und unabhängig davon, dass es einfach nur Verhütung ist, um kein Kind zu bekommen, ist es ja auch ein Schützen vor Geschlechtskrankheiten. Also da geht ja so viel einher. Und ich würde mir wünschen, dass in der Schule darüber offener gesprochen wird, gerade auch beim Sportunterricht, dass es den Mädels einfach nicht so schwer gemacht wird, dass man immer noch Panik hat, wenn man beim Schwimmunterricht seine Periode hat, dass da einfach vielleicht ein bisschen sensibler geschaut wird und offener mit den Themen umgegangen wird. Und das würde ich mir generell auch gesellschaftlich wünschen, ne? Dass unsere Gesellschaft einfach nicht mehr so schnell verurteilt, dass vor allem nicht mehr alle schwarz-weiß denken, das tun sogar Betroffene. Also so oft lese ich von Betroffenen unter so Aufklärungsposts gar nicht mal bei mir, sondern so, weiß nicht, ZDF oder sonst wo, so Kommentare wie, ja, ich habe selbst Endometriose, die stellt sich nur an, das ist gar nicht so schlimm, wo ich mir dann immer denke, ey, geil, dass du keine so starken Beschwerden hast, aber de facto gibt es einfach Menschen, die diese Beschwerden haben. Und wie kann man denn, wenn wir alle in diesem selben Boot sitzen, dann andere so verurteilen? Also das verstehe ich nicht und ich würde mir wünschen, dass das einfach aufhört. Und rein politisch gesehen würde ich mir wünschen, dass sowohl Menschen mit unerfülltem Kinderwunsch als auch mit Endometriose mehr unterstützt werden. Also gar nicht nur also finanziell eh, aber dass einfach die Versorgung auch besser ist.
Eigentlich ganz einfach, ne?
Ja,
Also
ganz einfach, aber leider ein
ja,
komplizierter Weg.
aber komplizierter Weg. Vielen, vielen Dank, Anna. Mögen deine Wünsche in Erfüllung gehen für
Das
uns
wäre
alle,
toll.
für die Gesellschaft, für die Kinder, für die Jugendlichen, genau. Und ich wünsche dir vor allem jetzt morgen einen guten Eingriff und ja,
Dankeschön.
mit irgendwie ja guten Ergebnissen. Ich weiß, dass es nicht so gut ausschaut, aber genau, ich drücke dir die Daumen, dass dein Kinderwunsch in Erfüllung geht und genau, und dass es dir gut geht. So.
Das ist sehr lieb. Wir sind sehr dankbar mit unserem ersten Sohn. Deshalb alles, was noch dazu kommt, wäre so das i-Tüpfelchen. Und so wie es jetzt ist, ist auch, bin ich schon dankbar genug. Von daher,
Ja,
ja.
schön. Gut, vielen, vielen Dank, Anna. Alles
Danke
Liebe
dir.
und dann, genau, und ihr, liebe Känguru-LeserInnen und Zuhörerinnen, nächsten Monat geht's weiter. Viele Infos findet ihr auf unserer Webseite. Schaut einfach mal vorbei. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.